Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN, und mir gegenüber, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin, Niklas.
Schön, dass du da bist. Nach dem grandiosen 4:0, kann man fast sagen.
Ja, toll.
Paderborn. Und vor dem absoluten Topspiel zu Hause gegen St. Pauli auf dem Freitagabend. Richtig schöne Situation irgendwie, ne?
Volle Hürde, Flutlicht. Passt.
Richtig gute Lage gerade,
ja,
bei Holstein.
Ja, gute Lage, das stimmt.
Stimmung ist gut, Laune ist gut, Fußball sieht gut aus.
Ja.
Was will man mehr?
Ja, Laune war beim Dienstagtraining auch sehr, sehr gut. Die Reihen füllen sich aus personeller Sicht jetzt auch wieder. Sogar Benedikt Pichler und Karl Johansson haben Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht, haben dann da am Ende wieder individuell gearbeitet. Philipp Sander, das ganze Mannschaftstraining, wenn ich das richtig beobachtet habe, mitgemacht. Fiete Arp läuft fleißig seine Runden. Iceman Fridtjonsson hat ein bisschen was mit der Achillessehne, leichte Beschwerden, hat auch Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht und ist dann auch wieder individuell gearbeitet. Also die Zeichen stehen auf Kaderaufstockung.
Ja, Aufstockung hinten raus, ne? Muss man fast sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, da jetzt irgendwie was zu ändern. Auch wir haben über Sander gesprochen, der vor allen Dingen in den ersten Rückrundenspielen deutlich fehlte.
Mhm.
Mittlerweile Nikolai Remberg, hervorragender Vertreter, im Zusammenspiel mit Marvin Schulz jetzt in Paderborn.
Ja, wobei Philipp Sander natürlich auch einen klassischeren Sechser spielen kann. Jetzt auch nicht den Ausputzer da oder sowas oder Wegräumer. Ist ja technisch viel zu begabt dafür. Aber schon mit Nikola Remberg, Spitzname Rembo bekanntermaßen, beschreibt sich selbst als eher nicht so klassischer Sechser, sondern als Box-to-Box-Player. Aber das macht er natürlich auf der Schiene da in der Mitte, macht er das natürlich zurzeit wirklich überragend. Und das ist ja wirklich, das sieht ja einfach, das ist ja auf dem Weg zum Publikumsliebling mit seinen Attacken und seiner Dynamik. 1,88 groß, 86 Kilo schwer. Und das ist, sieht so aus, als wenn das pure Energie ist. Und dann hat er mir auch gestern verraten, wie er sich denn, manche Spieler haben ja so Rituale, der eine zieht sich den Stutzen zuerst links oder den linken Stutzen zuerst an, der andere trippelt dreimal mit dem rechten Fuß an der Seitenlinie. Also gibt es ja die skurrilsten Dinge irgendwo. Das hat er nicht. Er hat mir gesagt, er haut sich vor dem Anpfiff, das macht er schon seit Jahren, so dreimal kaltes Wasser ins Gesicht, dann ist er wach. Und dann geht's ab.
Ja, auch nicht schlecht. Nee. Ja, so Marotten sind herrlich. Ne? Bei mir auch immer links zuerst früher.
Ja,
linker Schiemann schon, linker Stutzen, linker Schuh.
Völlig Liga unabhängig. Ja. Da soll auch jeder so machen. Aber das war ich jetzt auch los. Es passt irgendwie zu ihm, sich kaltes Wasser ins Gesicht zu klatschen irgendwo.
Ja, man sagt ja, in den USA zum Beispiel sagt man ja, it's only weird if it doesn't work.
Richtig.
Also es ist nur komisch, wenn es nicht funktioniert.
Ja, genau.
Solange das läuft, kannst du machen, was du willst, ne?
Ja.
Aber ja, klar, Wasser ins Gesicht, wach, voll da. Es ist so ein bisschen wie Batterien lecken, Gina Lückenkämper vielleicht.
so die Richtung.
Auch, ja, auch nicht schlecht. Ja, herrlich. Also ich finde es wunderbar, wie er sich da auch hin entwickelt hat innerhalb kürzester Zeit, ne? Also aus der Regionalliga gekommen, Meister geworden, in die dritte Liga aufgestiegen mit Münster, aber trotzdem ja einfach ein anderes Level. Und hat ja auch gesagt, dass es am Anfang doch schwierig war, dieses Niveau jeden Tag auch im Training und dann natürlich letztendlich in den Spielen auf dem Platz zu haben. Aber er hat super adaptiert, ne, und hat das dann jetzt geschafft.
Er hat seine Chance komplett genutzt, ne, die das Verletzungs- und Krankheitspech mit sich gebracht hat. Da ist er voll eingestiegen und hat das gezeigt, was man von ihm erwarten kann oder konnte im Bestfall. Und er ist ja so ein bodenständiger Typ und so wenig verkopft, so dass er dann so, jetzt habe ich meine Chance, jetzt muss ich sie nutzen. Das klingt jetzt relativ simpel, ist aber beileibe nicht so einfach. Andere Leute oder andere Spieler, die vielleicht genauso eine Qualität haben, die machen sich dann eine große Birne. Oh, jetzt muss ich meine Chance nutzen und was weiß ich. Und dann verkrampfen sie. Das ist bei ihm Gott sei Dank toi, nicht der Fall.
Das stimmt. Insgesamt die Mannschaft einfach stark, ne? Also absolut aufstiegsreif, ja, kann man jetzt in dem Moment sagen.
Wenn man das Spiel in Paderborn seziert jetzt, also erstmal musst du 4-0 gewinnen. Vielleicht hat sich Kwasniok, der Paderborner Trainer, auch ein bisschen in seiner Taktik verzockt, in seiner Personalauswahl. Der ist ja auch sehr flexibel und sowohl was Personal als auch Strategie anbelangt und so viel hat er sich da ein bisschen verzockt. Aber die erste Viertelstunde sah schon gar nicht mal so schlecht aus. Da hatte ich aus ostwestfälischer Sicht, da habe ich echt gedacht, oh, das hat mich total an das 2-7 aus dem August 2022 erinnert mit der Überlagerung des linken Flügels. Und ja, dann das hat 15 Minuten gedauert. Dann hat in der Phase Timo Weiner zweimal Holstein wunderbar vor dem Rückstand bewahrt. Das gehört auch dazu, das ist doch ganz klar. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, hätte Fahrradkette, wenn Holstein da in Rückstand geraten wäre. Aber dann hat man das so geregelt, dass Finn Porat ein Stück weit nach vorne gezogen ist, auf der rechten oder nach vorne geschoben wurde, auf der rechten Außenbahn, offensiveren Außenbahn im Mittelfeld. Dadurch war dann das Zusammenspiel zwischen Timo Becker und Patrick Ehrers auf der rechten Seite der Viererkette war dann verdichtet und so konnten sie sich da nicht mehr so durchspielen, das was vorher mit Überzeugung. Ja, das sind dann so kleine Stellschrauben manchmal, die große Wirkung haben irgendwo. Und das, also diese defensive Leidenschaft war dann schon in der Phase, aber danach erst recht beeindruckend. Ich habe da mir das extra nochmal 50 Mal rot angekreuzt, die Zweikampfstatistik zur Pause, ne? Das war 71-29%. Also das ist ja absurd fast irgendwo. Das heißt, ehrlich, und das so sah es ja auch aus, Holstein hat fast jeden Zweikampf gewonnen. Die anderen hatten nichts mehr aufzubieten und das ist dann schon mal gut, eine wunderbare Grundlage. Aber dann musst du natürlich auch vorne und diese Effektivität dann.
Ja.
Erste richtige Chance von Porat Buff, Innenpfosten rein, wunderbare Schusstechnik.
Nochmal, auch schön weitergeleitet von Mancino in dem Moment, ja, ne? Unter Brust.
Also. Können wir gleich nochmal zu, das ist auch interessant. Ja. Dann 2-0 Skripski, ist quasi die dritte Chance gewesen, zwei Tore. Naja, also das, und dann war zur Halbzeit im Grunde, sag ich mal, und direkt nach der Halbzeit mit Marvin Schulz dann war die Messe, dass Marvin Schulz dann auch nochmal ein Tor schießt, das muss die Gegner jetzt wirklich schockieren. Ja. Sorry, Marvin, aber das muss man schon sagen.
Das war ein bisschen Glück auch dabei in der Situation, ne? Aber auch erarbeitetes Glück.
Durchgetankt.
Genau, einfach gewollt.
Ja, genau.
Und dann den einen Abpraller vom Verteidiger bekommen, den Torwart noch ein bisschen mitgenommen.
An Schulter geschossen, ja.
Schiedegor, ne? Ja. Einfach rein, erstes Zweitligator.
Nur purer Wille und Gier, ich mach's jetzt so.
Ja.
War keine Anspielstation mehr da, also gehe ich jetzt allein drauf los. Also das ist natürlich überragend und dass dann auch der kleine Niklas Niehoff klein, also jetzt vom Alter her mit 19, da letzte Woche sein Debüt in der zweiten Liga, jetzt sein Premierentreffer, hat dann hinterher erzählt, dass er das gar nicht in Worte fassen kann, sein Glück und emotionales Gefühl, also Gefühlschaos und alles in seinem Kopf. Also es ist ja herrlich sowas, ne? Ja. Also Cheftrainer und jetzt muss man noch sagen, Erfolgstrainer, egal was jetzt erst demnächst noch, aber Erfolgstrainer Marcel Rapp kann sich mit seinem Staff einfach irgendwann, wenn die Zeit dafür reif ist, einfach kollektiv auf die Schulter können sie sich klopfen. Was die jetzt geleistet haben, ein taktisch so variables Spielsystem zu implementieren in den Kader, nicht in 8 Leistungsträger und Schlüsselspieler, sondern in den Kader, das umgeswitcht werden kann innerhalb eines Spiels, die Abläufe dann trotzdem bekannt sind und auch funktionieren. Das wird ja nicht immer gehen, aber jetzt wieder, also in Paderborn, das wirklich, da kann man schon ein bisschen stolz sein. Also wäre ich.
Ja.
Und wenn man dann auch hört, so auch einer wie Rembo Remberg, der dann sagt, ja, zum Beispiel, ich habe ihn gefragt, wie es denn ist, so mit seinen, ob der Trainerstaff ihm da hilft in seiner Weiterentwicklung. Ja, mit Assistenztrainer Dirk Bremser, viele Einzelvideos, wo er mir dann zeigt, guck mal, da kannst du das und das noch besser machen und so weiter und so weiter. Also wirklich,
ja.
Chapeau.
Ja, Und es ist im Moment halt auch ja diese Verbindung, was du gesagt hast, diese defensive Stabilität und Gier, das Tor zu verteidigen, hat der Timon Weiner auch nochmal gesagt. Ne?
Genau.
Also, geil drauf zu sein, das zu verteidigen in den entscheidenden Zonen und am besten überall, gepaart mit halt spielerischer Klasse. Ne? Also ja. Wenn du dir die Staffette zum 1-0 geht über drei Stationen mit so einem Chipball, Machino leitet ihn weiter, Porat macht den richtigen Laufweg in dem Moment. Mhm. Der Pass von Luis Holtby vor dem 2-0 ist mal wieder ein Traum. Komplett die Situation aufgelöst aus dem Mittelfeld-Halbraum. Ne? Auch Skripski wieder den Raum gesehen, richtig reingelaufen. Abschluss natürlich auch technisch perfekt.
Ja,
auch, also das passt alles zusammen. Ne? Das ist spielerisch auch wirklich gut.
Ja.
Mit jetzt mittlerweile der zweitbesten Defensive als Grundlage. 28 Gegentore. Da ist natürlich noch ein Loch zu St. Pauli mit 19 Gegentoren. Aber gemeinsam mit Fürth und Wiesbaden jetzt die zweitbeste Abwehr. 2-0. Also das ist wirklich diese Verbindung aus, was ja echt immer so wie soll man sagen, phrasig und abgedroschen daherkommt, aber diese Verbindung aus harter Arbeit, die du in der zweiten Liga einfach brauchst, als Grundlage, körperliche Fähigkeiten, Einsatz, Zweikampfverhalten und so weiter, gepaart mit fußballerischer Klasse und fußballerisch sind sie ja fast schon gewohnt, eine der besseren Mannschaften der zweiten Liga. Das läuft im Moment einfach super. Ne? Und da kann ich dann auch so eine kleine Delle von 3 sieglosen Spielen zum Rückrundenauftakt nicht aus der Bahn schmeißen.
Ja, das ist eigentlich das Erstaunliche, ne? Weil das hätte ja leicht passieren können oder hätte ja eingedenk des Lazaretts hätte da auch eigentlich niemand wirklich richtig hätte böse sein können. Es gibt ja auch noch den schwedischen Neuzugang als Schienenspieler, von dem Marcel Rapp große und Uwe Stöver als Sportchef auch große Stücke hält, der ja bislang durch Infekte und so weiter und schlechte Blutwerte infolge des Infektes noch nicht so zum Einsatz kam. Aber da darf man natürlich auch gespannt sein, ne? Wenn das denn tatsächlich stimmt. Also im Training sieht man schon, aber Training und Spiel sind natürlich zwei Paar Schuhe. Aber da ist ja vielleicht noch jemand, den niemand auf dem Zettel hat. Es ist, ich sag dir ganz ehrlich, Mensch, wer hat das noch? Ein Kollege mir erzählt, von auswärts, bei den meisten Mannschaften, sogar bei St. Pauli, da weiß man, was auf einen zukommt. Innerhalb, die haben eine große individuelle Qualität, die Namen brauchen wir ja gar nicht aufzuzählen, Wein, Hartl und so weiter, ist ja keine Frage. Aber sind flexibel auch in ihren Abläufen, aber ist das berechenbar. Das ist dann situativ nicht so berechenbar, weil sie mit ihrem Spielsystem durch die Mitte mit Ball annehmen, klatschen lassen, dann zur Seite und so weiter und so und dann wieder steil. Aber bei Holstein, da wissen die Leute wirklich nicht, was sie bekommen. Das kann ja das Seltsamste sein, also sie wissen es einfach nicht. Das finde ich irgendwie toll. Also und sie wissen auch nicht, welche Spieler sie als Gegenspieler bekommen. Ne?
Ja.
Puff, kommt auf einmal Kalle aus der Kiste und fertig ist die Laube. Ne? Also nee, wirklich, wirklich klasse. Und muss man, wir haben ja schon Maschino angesprochen, Schuto, wenn Schuto, hatte ja in der zweiten Halbzeit wieder eine einigermaßen gute Chance, wieder wunderbar freigespielt, alleine aufs Tor, aber da sagt man ja irgendwie, Angst essen Seele auf irgendwo und lähmt Beine, ne? Also schwamm drüber. Wenn er das Ding gemacht hätte, wäre für mich, trotz Remberg, trotz Holtby und so weiter, wäre für mich einer der Spieler des Spiels gewesen, weil zwei Torvorlagen, eine mit der Brust zu Steven Skripski zum 2-0 und eine mit dem Doppelpass auf Marvin Schulz und beim 1-1 war er auch noch als vorletzter Passgeber beteiligt.
1-1 gab es nicht.
Ja, Quatsch, 1-0 war auch noch als vorletzter Passgeber beteiligt. Also, beim 2-0 war es, genau, auf den Pass auf Holtby und dann hat Schuto vorher zu Holtby den Ball. Weil das ist das, was man erwarten darf und er war gute Anspielstation und bewegt sich wieder und hat jetzt auch eine gewisse Zweikampfhärte beim Mann gegen Mann. Also wirklich, wirklich auch gut. Kann man nichts sagen.
Ja, absolut. Es fehlt nur noch zum letzten Knoten durchschlagen wirklich ein Tor oder am besten mal zwei Spiele mit dem Tor irgendwie in Folge.
Muss irgendwann kommen. Das kommt auch irgendwann.
Wird auch kommen.
Da gehe ich fest von aus. Wird ja auch wärmer. Und bei Wärme sagt er ja, ist
das
er.
Stimmt. Jetzt vielleicht am Freitag, stell dir das mal vor, Freitagabend.
Ja, das wäre natürlich, der Hit. Aber es ist natürlich, um die ultimative Lobhudelei dann auch zu vollenden, zu finalisieren. Der Kicker gilt ja als Pravda des deutschen Fußballs traditionell. Ganz so schlimm ist es dann vielleicht nicht, aber es ist natürlich ein überregionales, in Anführungszeichen, Fachblatt.
Ja.
Da gibt es in der zweiten Liga natürlich auch Noten. Und diese Noten gibt es bei der KN auch. Und das ist ja ein beliebtes Spiel und regt ja auch zu Diskussionen an und so weiter und so weiter. Beim Kicker ist das dann so, dass der Reporter des gastgebenden Vereins und der Berichterstatter des Gästevereins sich in aller Regel nach dem Spiel austauschen über die Noten. Das beinhaltet jetzt nicht zwangsläufig mehr Sachverstand als andernorts, das will ich damit nicht sagen, aber es beinhaltet natürlich ein gewisses Maß, ein bisschen höheres Maß zumindest an Neutralität, die manchmal vielleicht sonst etwas regional oder lokal getrübte Brille wird da schon mal ein bisschen klar gewischt irgendwo und also von daher sind die Noten schon, haben eine, naja, sag ich mal, wie alle, immer eine subjektive, aber eine bedingte Aussagekraft. Und da stellen wir auf einmal fest, bei den Top-Feldspielern dieser Saison, da muss man sich jetzt mal anschnallen, da ist an Platz 1 Louis Holtby, an Platz 2 Steven Skripski, an Platz 3 Patrick Erras. Drei Kieler führen das Ranking an. Es kommen dann, dahinter kommt Fabian Riese, Irvine und so weiter und so weiter. Und dann auf Platz 9, das nur der Vollständigkeit halber, gleich auf Colin Kleine-Bekel, Benedikt Pichler und Philipp Sander. Jetzt gucken wir uns noch mal die ersten drei an. Holtby, Skripski, Erras. Und wir erinnern uns an Spätsommer 2021, als die drei Kameraden verpflichtet wurden von Holstein Kiel. Von Sportchef Uwe Stöber. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir große Zweifel hatten, ob das jetzt alles so der goldene Griff ist. B, der ein oder andere, ich will die Namen jetzt nicht nennen, aber schon in die Kategorie Fehleinkauf abgestempelt wurden. Da sieht man mal, wie schnell sich die Zeiten ändern können und dass man auch Neuzugänge, selbst wenn es routiniertere Spieler sind, doch vielleicht ein bisschen Geduld haben muss. Das ist dann auch mal eine Lehre aus diesem... Lehre ist auch schön, weil Timon Weiner ist im Ranking der Top-Tüter mittlerweile auf Platz 6 in der zweiten Liga aufgestiegen. Es sieht man auch.
Ja.
Ich finde, man sieht es.
Ja.
Man sieht es im Spiel. Ja. Also wär noch cool, wenn wir auch in einer anderen Statistik ziemlich weit vorne wären. Da sind wir aber nur auf Platz 14 mit 13.216 Zuschauern im Schnitt.
Ja, gut.
Aber gut, da können wir
viel
jetzt...
Viel mehr geht auch nicht, muss man dazu sagen. Und jetzt der Freitag wird ihn ja wieder ein bisschen nach oben ruckeln.
Ja.
Ausverkauft ist es ja schon länger.
Ja.
Das absolute Topspiel gegen St. Pauli. Freitagabend, Flutlicht, Nordduell, Zweiter gegen Erster.
Ja.
So rum ist richtig.
Für viel mehr geht nicht.
Nee, also das ist echt, kann man sich nicht schöner ausmalen.
Nee.
Trocken wäre schön. So allgemein, auch für An- und Abreise.
Wird wohl nicht passieren.
Glaube ich auch nicht. Aber ansonsten ist das natürlich also irre, ne? Und auch mit der Tabellenkonstellation ein bisschen, auch wenn das vielleicht abgehakt sein mag, aber ein bisschen mit dem Hinspiel im Hinterkopf, ne? Mit dem 1:5 am Millerntor, was ja erstens so ein totaler Ausreißer bei Holstein ist. Also wenn du dir sonst anguckst, was die Auswärtstabelle da aussagt, das ist ja völlig irre.
Ja.
Da lief einfach irgendwie alles für St. Pauli und alles gegen Holstein. Also so Traumtore von...
Ja, du liegst nach 7 Minuten durch zwei Schüsse aus über 20 Meter in Knick, liegst du zurück. Danach ist St. Pauli hatte bis dahin, glaube ich, zu Hause, ich weiß nicht, ob die überhaupt schon ein Tor geschossen hatten.
Nee, es waren, glaube ich, noch 0-0 Punkte geholt, aber...
Ja, genau, 0-0. Und dann hagelt das da so rein. Also, das war natürlich eine Sternstunde an dem Nachmittag von St. Pauli. Selbst da hatte Holstein noch ein bisschen Chancen, aber da lief das Bällchen bei St. Pauli einfach, das muss man einfach sagen. Die haben auch wirklich eine, das ist schon das Maß der Dinge in der Liga,
ja.
in in dieser Saison, wenn man das über die ganze Strecke sieht, ne?
Aber es war in dem Spiel halt nicht so frappierend, finde ich, wie in anderen Spielen, diese spielerische Überlegenheit. Aber es war einfach, wie gesagt, es war einfach irre. Also auch dieser 20 Minuten Luis Holpi-Auftritt, Einwechslung, Tor zum 1:3, dann so gut wie gelb-rot, runter, schnell ausgewechselt. Das war ja auch irgendwie.
Ja, da. Das war ein Nachmittag trotz Sonnenschein zu vergessen. Echt sehr, sehr, sehr dunkle Wolken da. Ja.
Aber also St. Pauli spielt wahrscheinlich in der Gesamtheit mit den besten Fußball in der Liga. Du hast ja schon ein paar Namen angesprochen, also auch individuell hochklassig besetzt, ne? Hartl da als Schalter und Walter im Mittelfeld und dann ploppt jetzt auf einmal Topform von Afolayan noch auf. Elias Saad ist jetzt wieder dabei. Ist
gesperrt hat gelb-rot gekriegt oder sowas am Sonntag.
Hast du recht. Ja. Hast du recht. Aber ne, Irvine hast du angesprochen. Also da ist richtig viel Qualität in der Truppe. Und dieses Spiel, was richtig gut ist, finde ich, ist auch für den Gegner total gefährlich, weil das ja so aufreizend ist manchmal, dieses Aufbauspiel, dass die teilweise ja Stillstand da hinten haben und warten, dass der Gegner anläuft, ne? Und da gibt's wirklich manchmal Standfußball und da darfst du dich einfach nicht locken lassen. Ne? Das ist ganz gefährlich.
Ja, es geht auch ganz viel über die beiden Außenverteidiger, wäre ja schon fast diffamierend, weil das ist ja wirklich reine Schienenspieler. Auf der rechten Seite Saliakas und auf der linken Seite Treu, auch seit dieser Saison erst bei St. Pauli aus der dritten Liga gekommen, vom Freiburg 2. Und die marschieren natürlich permanent und schlagen Flanken rein und schießen und sind umtriebig. Ein Spielsystem, das den Gegner in Angst und Schrecken und in Schweißausbrüche versetzen kann. Ein Spielsystem, was aber im Umkehrschluss für eine stabile Mannschaft auch Chancen bietet. Ja. Und das haben die vergangenen Spiele auch gezeigt.
Ja, vor allem Braunschweig jetzt, ne?
Ja, man muss natürlich gegen St. Pauli effektiv sein. Ja. Ne? Also du kriegst jetzt wahrscheinlich nicht 10 Chancen in einem Spiel, aber deine 3, 4, 5 Chancen wirst du bekommen an normalen Tagen. Und da musst du dann zur Stelle sein. Ne? Aber das wissen die Kieler. Ja, und St. Pauli hat sicherlich genauso viel Respekt wie vor Holstein, wie Holstein vor St. Pauli. Und ich meine, das sind ja auch Geschichten dann mit Hauke Wahl, dass er zurückkommt, erstmal ins Kieler Stadion, wieder nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer und mit seinem neuen Challenge-Club. Da bin ich mal gespannt auf die Reaktion der Zuschauer, wenn er da aufschlägt. Und also das kribbelt schon, da ist schon Brisanz drin, ne? Absolut, das muss man wirklich sagen.
Das war bei Braunschweig, war das Einzige, was halt fehlte, war diese Effektivität, ne?
Genau.
Ansonsten haben sie es ja gut gemacht, haben sich halt nicht so locken lassen und haben dann über Konter dann ihre gefährlichen Situationen auch gehabt.
Genau.
Das war ein 1:0 Arbeitssieg von St. Pauli am Ende des Tages.
Mhm.
Also da gibt es durchaus Chancen, ne? Und
haben sie sich hier auch für gerühmt, ne? In Unterzahl letztendlich eingetütet irgendwo, ne? Nach dem Feldverweis dafür Elias Saad. Dass sie nicht nur Champagner-Siege erringen können, sondern auch dreckige Arbeitssiege, ist auch ein Qualitätsmerkmal.
Absolut. Ne? Absolut. Und es ist halt, also, ja, es gibt ja auch, finde ich, so in der Anlage und so weiter, echt Parallelen auch von St. Pauli und Holstein, ne? Also, was du vorhin gesagt hast zum Spielsystem bei Holstein, dass das so komplett implementiert ist, bei St. Pauli ja auch so.
Ja, natürlich.
Deswegen ist es für Neuzugänge da ja auch nicht leicht. Also, dass Hauke Wahl zum Beispiel auch hat ja in der Frühphase so mit Vorbereitung und Pokal und so dachte, na, mal gucken, ob er von Anfang an spielt. Jetzt letztendlich, glaube ich, hat er nur ein Spiel nicht gemacht. Ansonsten hat er alle gespielt. Aber das ist halt auch so, du musst in dieses Spielsystem auch erstmal reinwachsen. Ne? Und das ist auch schon eine hohe Anforderung an jede einzelne Position, die Fabian Hützeler als Cheftrainer da an seine Mannschaft stellt. Weil das schon auch durchaus mal kompliziert sein kann, dieses Spiel zu spielen, wie es ist. Und das siehst du bei Holstein ja auch, wenn aber diese Automatismen erstmal sitzen und du das halt hier und da auch nochmal anpassen kannst an den Gegner, dann ist das ein Erfolgsfaktor, ne? Absolut.
Definitiv. Aber wir können uns auf, also nicht aber, wir können uns also auf ein richtig cooles Spiel freuen. Hoffentlich gute Rahmenbedingungen. Sowohl Wetter als auch andere Sachen und so. Und aber eins muss man auch klar sagen, eine Entscheidung fällt da noch nicht. Nee. Ne? Also für St. Pauli könnte bei einem Sieg, was wir natürlich verständlicherweise aus Kieler Sicht nicht hoffen, könnten die sich tatsächlich ein bisschen absetzen dann an der Spitze, ne? Das ist klar. Aber auch dann sind noch immer noch 33 Punkte zu verteilen in der Folge. Also die Erfahrung lehrt, die richtige Crunch-Time, wenn nicht vorher durch Ergebniseinbrüche oder irgendeiner rast, galoppiert auf der Überholspur vorbei, was im Moment sich punktetechnisch nicht abzeichnet, dann fällt zwischen Spieltag 31 und 34 die Entscheidung. Und vorher kann man immer gucken und sich freuen, dass man damit bei ist oder sowas. Aber man muss nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn es mal einen Rückschlag gibt oder sowas. Und man darf nicht abdrehen, wenn es noch einen Sieg mehr dazu gibt. Das ist einfach die Erfahrung der letzten 85 Jahre irgendwo. Ne? Ja. Das ist so in dieser Liga schon mal überhaupt.
Es ist so ein bisschen Positionierungswettkampf jetzt gerade. Ne? Wer verschafft sich die beste Lage, beste Ausgangsposition, sowohl Punkte technisch als auch mental, ne? Wenn du natürlich Erfolgserlebnisse feierst, das haben wir immer wieder gesagt, dann fällt dir vieles leichter, auch für den Kopf, und verkraftest halt einzelne Rückschläge nochmal. Ist halt, wenn du so Siegesserien, das muss man bei St. Pauli ja auch sagen, das erste Mal verloren, Magdeburg, und offensichtlich jetzt ja dann wieder rausgearbeitet.
Genau.
Anders fällt mir gerade ein, SC Magdeburg im Handball war ja seit 30 Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen, Champions League-Sieger und so weiter. Jetzt verloren gegen Hannover Burgdorf. Mhm. Und da sagte dann Trainer Bennett Wiegert so, ja, es ist alles gut, wir haben nur 2 Punkte Rückstand, aber wenn ich so in der Kabine geguckt habe, na, das könnte ein bisschen dauern, das wieder, weil man es einfach gar nicht mehr gewohnt war.
So ist es.
So, ne? Und deswegen, das scheint St. Pauli schon mal überwunden zu haben, weil das kann ja dann auch irgendwie was bewirken. Insofern wird das, glaube ich, einfach ein hochinteressantes Spiel auf Augenhöhe, würde ich jetzt mal vermuten, hoffen, vor ausverkauftem Haus. Wie du gesagt hast, hoffentlich richtig, richtig gute Stimmung im Holstein-Stadion.
Ja, also vielleicht kann man da ja noch kurz was zu sagen. Es ist ja klar, es geht natürlich wieder um die Fanproteste und sowas, und da muss man als aufrechter Demokrat, das muss man auch aushalten, sowas Proteste, das ist ja klar. Ich finde langsam, die sind ein bisschen zu heftig, aber das ist meine persönliche Ansicht, die muss niemand teilen. Was mich wundert ist, wie es angehen kann, dass man in Nürnberg ins Stadion Innenraum kommt, um direkt hinter dem Tor einen großen Banner mit 100 Leuten aufzuhängen. Also das ist mir schon ein Rätsel, genauso rätselhaft ist mir das, wie man Spielzeugautos, Fernlenkbare ins Stadion kommt, die dann mit kleinen Rauchbömmchen beflackt, und dann, ich meine, das ist putzig, ne? Also aber das ich meine, es gibt ja auch sowas wie ein Hausrecht, da muss irgendeine Ordnungskraft, Ordnungskräfte müssen, also ist mir ein Rätsel, egal. Es sind zwei Fronten da, die aktive Fanszene hat auf ihre Belange jetzt intensiv hingewiesen. Die eine oder andere Form mag fragwürdig sein, ich will das jetzt gar nicht groß ausführen und bewerten. Die Gegenseite ist also die DFL sozusagen, gerade die DFL-Spitze, ist offensichtlich ins Grübeln gekommen. Bislang waren die Gesprächsangebote offensichtlich nicht so formuliert, dass man da von Seiten der aktiven Fanszene das hätte für sich akzeptieren können, sei es wie es sei. Mein Verständnis von solchen von so einem Disput, der so öffentlich und so mit doch durchaus schwerwiegenden Folgen betrieben wird, ist, wenn man jetzt die Gesamtbevölkerung im Fußball, sage ich mal, nicht die Weltgesamtbevölkerung, sondern nur die Gesamtbevölkerung im Fußball auf seine Seite ziehen will, würde ich aus strategischen Gründen, nur mal so ein Vorschlag, von der organisierten Fanszene, also von der aktiven Fanszene, sagen, pass auf, liebe DFL-Vertreter und liebe DFL-Spitze, wir machen dieses Wochenende mal gar nichts. Es fliegen keine Tennisbälle, es fahren keine Spielzeugautos, es werden keine Plakate gezeigt mit dem Kopf eines Fußballfunktionärs im Fadenkreuz.
Oder weltbekannten Zauberers.
Oder weltbekannten Zauberers, genau. So, und wir machen nichts. Und das ist unser Entgegenkommen. Wir erwarten dafür, und das können wir dann vielleicht auch erwarten, dass wirklich in der kommenden Woche irgendwelche Gespräche mal auf vernünftiger Basis stattfinden und dass die Vereine, die sich schon jetzt selbst innerhalb der DFL gegen diese geheimen Abstimmung letztendlich den Weg für einen Investor ermöglicht hat, dass das zumindest mal wieder auf den Prüfstand gestellt wird und ernsthaft darüber diskutiert wird. Also, dass da Bewegung in die Geschichte kommt. Denn eins muss man klar sagen, da muss sich auch jeder Mensch aus der aktiven Fanszene, muss sich auch darüber klar sein, unabhängig von irgendwelchen Nervfaktoren, dass es eine halbe Stunde länger dauert, dass es kurz zum Spielabbruch ist und so weiter und so weiter. Die Verletzungsgefahr für Spieler wird von Spiel zu Spiel größer, weil wie soll man sich dann bei permanenten Pausen immer wieder fit halten, immer wieder neu hochfahren und so weiter, brauche ich auch nicht alles auszuführen. Es besteht sogar die Möglichkeit, mit diesem Protest, ob gewollt oder ungewollt, aktiv den Spielausgang zu beeinflussen. Weil jetzt, wenn ich das Holstein-Spiel sehe in Paderborn, da waren die Messen gesungen, da stand es, sag ich jetzt mal so, da stand es 3-0, da war nicht, stand nicht zur Disposition, dass da groß was am Kippen sein könnte oder sowas. Aber nun lass das mal 1-1 stehen oder Holstein liegt zurück oder irgendwas, ne, in dieser Art.
Das war doch auch, ich glaube, Spiel mit Düsseldorfer Beteiligung, wo es dann zwei Tore in der...
Nee, Hannover gegen Fürth, glaube ich.
Hannover gegen Fürth.
Ja, ja.
Irgendwie zwei Tore in dieser ewig langen Nachspielzeit gab, wo man auch dachte, okay, es wäre vielleicht... vorher ein bisschen anders.
Ja, finde ich jetzt dann wirklich schade, weil es geht ja aus Sicht der organisierten Fans um die Grundwerte des Fußballs, wenn ich das richtig verstanden habe. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und die Grundwerte des Fußballs sind natürlich auch faire Spielausgänge, also nach sportlichen Gesichtspunkten ausgetragene Spiele. So, dass man könnte ja auf die Idee kommen. Ich von meiner Seite, wenn das jetzt mal eine Friedenspause gibt, sag ich mal, oder eine Protestpause, eine angekündigte, oder man wirft vorm Spiel anpfiff die Tennisbälle oder was auch immer und lässt dann die Spieler über die 90 Minuten ihr Spiel machen, ohne Pausen. Wäre für mich, würde ich sagen, Chapeau. Damit zeigt man, dass man wirklich nicht um seiner selbst willen, um seiner Wichtigkeit willen etwas möchte und etwas fordert, sondern für die Sache. Der Klügere, sag ich jetzt einfach mal mit meiner Lebenserfahrung, begibt sich auf. Was danach passiert, ob das eine Reaktion gibt oder nicht, aber moralisch bin ich schon mal der Gewinner.
Ja, ich finde, es basiert ja auch viel, weil eben diese Gespräche ja nicht stattfinden.
Mhm.
Basiert ja auch viel immer auf so Hörensagen und der eine will das und der andere will das und jetzt haben ja die Fanszenen nochmal geschlossen, ein Statement veröffentlicht, dass man hört, dass Kreise des DFL-Präsidiums verfolgen, die Abstimmung zu wiederholen.
Genau.
Allerdings dann mit einer einfachen Mehrheit und nicht dieser Zweidrittelmehrheit, die es ja brauchte im Dezember.
Mhm.
Und wo ja eine Stimme den Unterschied gemacht hat nachher. Insofern, glaube ich, kann man eher davon ausgehen, dass gerade nach diesem Aufruf, ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, dass da an diesem Wochenende wieder viel passieren wird.
Ja, mutmaßlich ist das so.
Und das leider. Ist ja aus Sicht der Fans, der Fangruppen, ist es ja auch so, dass wenn du sowas wieder hörst und du merkst vielleicht, der Protest trägt Früchte und so, dann bleibst du halt am Ball, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ziehst das durch am Ende, ne?
Also kann man machen. Geht vielleicht auch anders, ne?
Ja, also das will ich gar nicht ausschließen. Ich sage, das ist wahrscheinlich der Antrieb dahinter, dass du sagst, so hier offensichtlich bröckelt da ein bisschen was. Wir müssen halt weiter dranbleiben und wir müssen weitermachen und müssen zeigen, dass wir weiterhin zu unserem Protest, unserer Meinung stehen. Ne? Also insofern, ich glaube, du kannst davon ausgehen, dass am Freitag in Kiel es längere Nachspielzeit geben.
Ich sag mal so, in der Vorwoche gegen Schalke beim Heimspiel, da war jetzt fast gar nichts. Ne? Also
das stimmt.
Auch daran kann man sich orientieren.
Ja, ne? Absolut. Wobei, glaube ich, die Dynamik im St. Pauli-Gästeblock noch eine etwas andere ist, als in einem konsternierten Schalke-Fanblock, der nach dem Spiel auch einfach nur die Mannschaft angeschwiegen hat.
Ja, das ist halt. Ja, also ich bin gespannt. Ich würd mich freuen, wenn das so wäre, wie ich es eben beschrieben habe. Aber ich lasse mich überraschen.
Ja.
Schauen wir mal. Überraschend war ja auch das Foto übrigens, by the way, vom neuen HSV-Trainer Steffen Bommer. Hast du das gesehen?
Verhaftet.
Das ist
zu gut. Jetzt haben wir ihn erwischt.
Ja. Das war, aber der HSV hat lustig darauf reagiert, dann auf seinen Kanälen.
Aber Steffen Baumgart hatte auch seine Straftätermine aufgesetzt.
Ja, das ist Krummelgesicht, echt Gramuse, echt. Ja, es ist sein Image wunderbar gepflegt, echt, sagen wir mal so.
Absolut, ja. Das stimmt. Ja, da sind wir auch gespannt,
ja,
was da passiert. Aber alles überstrahlend.
Nein, natürlich.
Freitagabend das Topspiel.
Ja.
Nicht nur in Kiel und in Teilen Hamburgs, sondern generell, ich glaube, es wird in, weiß nicht, 30 Ländern übertragen, okay, live, unter anderem USA. ESPN Plus, glaube ich, zeigt
okay
es. Und also das sorgt schon für Einschaltquote, garantiert.
Ja. Ja, das ist wie jetzt nicht vom Tabellenstand her, aber so von strategischen Konstellationen so ein bisschen wie derzeit Leverkusen gegen Stuttgart, ne? In der,
ja,
ersten Liga, ne?
Ja. So. Oh, dieses Pokalspiel, ne? Oh, ich traue mich immer noch von. Also was für ein Fußballspiel.
Ja, herrlich.
Wenn es nur annähernd am Freitag so wird, dann, oh, hervorragend.
Ja. Also Kampfgeist auf beiden Seiten,
ja,
da bin ich mir sicher.
Ja, ja.
Und das nicht, nicht nur im Sliding-Tackling, was Rambo vielleicht, unser Rambo vielleicht liebt, sondern auch in anderer Hinsicht Kampfgeist, das werden wir hundertprozentig erwarten.
Ja, das glaube ich auch. Wir sind auf jeden Fall dabei, freuen uns schon wie Bolle, kann man sagen,
ja,
auf dieses Spiel.
Obwohl Boller, glaube ich, nicht da ist.
Nee, ohne R.
Ja.
Bolle, und das ist nämlich dann auch schon die kleine Überleitung in Richtung dem Wochenende drauf in Berlin, sozusagen.
Ah ja,
egal.
Ja, genau. hat einen Augenblick gedauert.
Ja, ja. Erstmal St. Pauli, Freitag 18:30. Ausverkauft ist es, aber bei uns verpasst ihr natürlich nichts. Wir sind für euch dabei, Spielbericht, Live-Ticker, natürlich auch schon im Vorwege, halten euch über alles auf dem Laufenden. Spielbericht mit Statistik und Noten, Nachspielzeitkommentar, alles, was man braucht aus dem Holstein-Stadion. Und nächste Woche sprechen wir dann darüber, wie dann nun die Lage ist, was wir von diesem Spiel, was hohe Erwartungen geschürt hat, dann bekommen haben am Ende des Tages. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns einiges liefern wird. In diesem Sinne, Opa, vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Viel Spaß euch da draußen, uns auch am Freitag. Schönes Fußballwochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.